sind doch mobil und flexibel. Ich habe gelernt, dass heute für euch der letzte Sonntag vor Weihnachten stattfindet, der letzte Gottesdienst. Das heißt, ich darf eigentlich die Weihnachtspredigt halten und das freut mich natürlich ganz besonders. Vielen Dank für die Einladung und für das Vertrauen. Weihnachten. Nachdenken über das, was geschah. Das ist gut. Besser noch ist es, nicht nur nachzudenken, sondern auch vorzudenken, was noch kommen wird. Wir leben nicht nur nach der ersten Erscheinung des Herrn Jesus, wir leben auch vor der zweiten Erscheinung des Herrn. Er kam nicht nur, um Gnade zu bringen, er wird auch wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und wir heute leben zwischen gestern und morgen, zwischen seiner ersten Ankunft und seiner zweiten Ankunft. Ich fand das so schön zu sehen, die zwei Symbole, die wir hier vorne haben, beide sprechen von Vergangenheit, Erinnerung und von Zukunft. Was haben wir gerade gehört? So oft ihr davon esst und so weiter, bis er kommt. Zukunft. Jesus kommt wieder. Und das wollen wir an Weihnachten immer auch miteinander bedenken und im Auge haben. Darum begehen wir diesen Tag nicht nur in dankbarem Gedenken an gestern, sondern auch in glücklicher Erwartung von morgen. Wir sind Kinder Gottes, die zwischen gestern und morgen Weihnachten feiern. Der Apostel Paulus selbst verbindet diese beiden Perspektiven, die beiden Erscheinungen unseres Herrn. Er benutzt das Wort tatsächlich zweimal in unserem Predigttext, in Titus 2. Und ich möchte uns diesen Text jetzt lesen aus dem Wort Gottes. Titus 2, Verse 11 bis 14. Die rettende Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Und sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich für uns selbst gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Soweit das Wort Gottes aus Titus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Liebe Geschwister, diese Worte hier in der Heiligen Schrift verbinden für uns sehr deutlich Weihnachten mit Wiederkunft. Zwischendrin sagt der Apostel, wie wir auf der Basis der Gnade, wie wir auf der Basis der Erscheinung unseres Herrn heute leben sollen. Weihnachten, Wiederkunft und wir. Gestern, morgen, heute. So, jetzt glaube ich, haben wir die drei Predigtpunkte wirklich deutlich vor Augen, nämlich gestern, morgen und heute. So sagt uns das der Brief an Titus. Das erste, gestern. Mit der Geburt unseres Herrn Jesus Christus ist die heilsame Gnade in diese Welt getreten. Sie ist erschienen, wie uns Vers 11 sagt. Übrigens, dasselbe Wort hatte schon Zacharias benutzt in seinem Lobgesang, Lukas 1, Verse 68 bis 79. Da lesen wir im letzten Vers, um denen zu leuchten oder zu erscheinen, wie es hier heißt, die in der Finsternis und im Todesschatten sitzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist der eine oder andere unter uns, der sagt, ja, ich sitze so in der Finsternis, im Todesschatten. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Liebe Freunde, der Herr Jesus ist gekommen, um den Lichtschein seiner Gnade auch in deinem Leben aufleuchten zu lassen. Schaut, die Hirten auf Bethlehems Fluren wurden von der Herrlichkeit des Herrn umleuchtet, weil der Engel ihnen die Gnadenbotschaft verkünden konnte: Euch ist heute der Retter geboren. Lukas 2, 10 und 11. Wie ist Gott doch so gnädig und barmherzig zu einer ganzen Menschheit? Seine allgemeine Gnade und Güte, mit der er die Menschen dieser Welt jeden Tag aufstehen lässt, uns Nahrung gibt, Kleidung, Obdach, Freude an der Schöpfung, an Freunden. Gott lässt aufgehen sogar die Sonne über die Bösen und regnen über die Ungerechten. Matthäus 5, 45. Wenn Gott so freundlich ist mit den Menschen, ist er dann nicht im Speziellen freundlich mit dir und mit mir, mit seinem Volk, das er herausgekauft und sich gereinigt für sich selber hat, wie Vers 14 es aussagt. Es braucht für uns eine Wiedergeburt. Jawohl. Wird gebraucht dafür, dass wir Glieder des neuen Bundes werden und eben auch das Bundesmahl wirklich miteinander nehmen können und feiern und den Tod des Herrn verkündigen, bis er kommt. Du musst wissen, ob du wiedergeboren bist oder nicht. Es muss einmal geschehen, wenn du gerettet werden willst. Der irdische Weg des Herrn war einmalig. Einmal geboren, eine Erdenwirkungszeit, einmal gekreuzigt, ein für alle Mal das Opfer ewig gültig dargebracht, Hebräer 7 und 9, einmal auferstanden, einmal in den Himmel aufgefahren, ein für alle Mal eine ewige Erlösung gebracht, Hebräer 9. Wenn das alles bei uns heimgebracht wird, wenn also bei uns persönliches Weihnachten wird, sozusagen, dann wird nicht ein Kind in uns geboren, so hat es mal der katholische Psychoanalytiker Eugen Drewermann gesagt, ein Kind wird in uns geboren. Ich kann euch beruhigen, nein, das Kind ist schon längst geboren, das feiern wir an Weihnachten. Aber wir müssen wiedergeboren werden, nicht von unseren Eltern, sondern von Gott, durch den Heiligen Geist. Der Herr Jesus hat es Nikodemus deutlich gesagt: Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, Vers 3 und 7. Ich höre immer wieder von Menschen, die ihre Bekehrungsgeschichte erzählen, ja, ich bin früher oft auch am Sonntagmorgen in die Predigt gegangen. Wir hatten gute Pfarrer, aber etwas hat er uns nicht gesagt. Er hat uns nicht gesagt, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Also damit das wirklich für uns alle ganz klar ist, wir müssen von Neuem geboren werden, wenn wir das Reich Gottes sehen wollen. In Johannes Kapitel 1 heißt das auch: Jesus aufnehmen, sein Wort anerkennen als wahr und wahrhaftig. Ich bin schuldig vor Gott, ich habe die ewige Verdammnis verdient, ich kann nicht in das Himmelreich ohne Wiedergeburt, ich bereue mein altes Leben und ich glaube, dass Jesus für meine Strafe gesühnt hat. Er liebt mich so sehr, dass seine Gnade mich rettet, ich erhalte ewiges Leben im Glauben an ihn. Das ist ein richtiges Fest. Das wird sogar im Himmel gefeiert von den Engeln. Jedes Mal, wenn wieder ein Mensch von Neuem geboren und wird und sich auf dem Weg in die ewige Herrlichkeit aufmachen darf. Frage. Wir sind jetzt wiedergeboren. Endet Gottes Gnade an dieser Stelle? Läuft er uns so lange nach, bis wir ihm endlich glauben? Und dann verlässt uns seine Gnade? Nie im Leben. Seine Gnade geht mit uns als Gotteskinder Tag um Tag und Stunde um Stunde, bis Jesus wiederkommt oder wir in die ewige Herrlichkeit eingehen. Gottes heilsame Gnade ist erschienen, sagt Titus, der Titusbrief. Ich brauche seine Gnade jeden Tag in meinem Leben. In Titus Kapitel 3 wird sogar gesagt, dass Gott ein Menschenfreund ist, ein Philanthrop, wenn man das Wort nicht übersetzt. Steht tatsächlich da. Also das Philosophische lassen wir jetzt mal weg. Wir meinen Gottes Menschenliebe. Titus 3, Vers 4 bis 7. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit erschien, da haben wir das Wort. Luther hatte übersetzt, die Freundlichkeit und Leutseligkeit. Ich kann mich an eine Jugendstunde erinnern, wo jemand den Text lesen musste. Gut, diese schwierigen Wörter kennen nicht alle, oder? Und dann hat sie gelesen, die Leuchtseligkeit. Ist ja auch nicht verkehrt, oder? Also die Menschenliebe erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung, nämlich der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Liebe Geschwister, wenn wir Weihnachten feiern, so sehen wir zurück auf das, was gestern geschah. Gottes heilsame Gnade ist erschienen im Stall von Bethlehem. Und das ist für uns auch heute immer noch wahr. Gottes Gnade ist heilsam für deine Seele. Das ist ein wahres Fest der Liebe, wie man Weihnachten so oft nennt. Die meisten Menschen verbinden mit das Fest der Liebe dann, jetzt seid mal alle schön nett zueinander. Aber das reicht nicht. Die wahre Liebe hat Gott uns in Jesus Christus gezeigt, indem er uns mit ihm selbst versöhnt hat. Das ist wahre Liebe und Menschenfreundlichkeit. Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen, nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4, 19, gestern. Das ist die eine Seite von Weihnachten. Jetzt gehen wir zur anderen. Morgen. Morgen. Wir sind in Zürich noch nicht ganz so weit und so modern wie ihr in der großen, berühmten Bundesstadt Bern. Aber elektrisches Licht haben wir auch schon. Ich habe mir trotzdem erlaubt, für die Predigtvorbereitung eine Kerze anzuzünden. Dann habe ich so zugeschaut, wie die langsam verbrannt ist und dann nur noch im Metallständer drin war, der Docht. Ich dachte, jetzt geht der Docht dann geradeaus. Habe ich gewartet, Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Der Docht glimmte immer weiter. Das ist mir ein Symbol, ein Sinnbild geworden für das, was das Wort Gottes sagt. Jesaja, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Liebe Freunde, wir haben eine Hoffnung, die nicht erlischt. Eine Hoffnung auf die Zukunft. Der Apostel Paulus verbindet hier in unserem Weihnachtspredigttext, dass gestern mit dem Morgen eben durch die Wiederholung des Wortes erscheinen oder Erscheinung, einmal ein Tätigkeitswort und einmal ein Hauptwort. Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Zukunft, Vers 13. Das heißt, ein Christenleben ist eigentlich ein Leben im Advent. Wir leben im Daueradvent. Nicht nur einen Monat im Jahr, sondern 12 Monate im Jahr. Vor dem Fest, vor dem Hochzeitsmahl des Lammes, Offenbarung 19, Vers 9. Einmal ist Christus erschienen, aber er wird noch einmal erscheinen. Die letzte Kerze am Lebensadventskranz des Christen ist noch nicht angezündet. Es kommt noch was. Nein, nicht etwas, jemand. Jemand kommt noch. Jesus kommt wieder, unser Herr Jesus Christus. Weihnachten für die Zukunft. Sein erstes Kommen brachte Gnade. Sein zweites Kommen wird in Herrlichkeit sein. Obwohl auch die Herrlichkeit bei seinem ersten Kommen nicht fehlte und bei seinem zweiten Kommen uns die Gnade entgegentritt. Bei seinem ersten Kommen gibt es ja dieses Ereignis der Verklärung, Transfiguration, wie man in den meisten Sprachen sagt, die Verwandlung, wo er mit Jakobus, Johannes und Petrus auf den Berg geht und er wird dann umgestaltet. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht, Matthäus 17, Vers 1 und 2. Also auch da war die Herrlichkeit da. Sein zweites Kommen wird auch in Gnade sein, jedenfalls für die Seinen. Und warum? Wenn nochmal wirklich Weihnachten wird, sozusagen, wenn Jesus wieder auf der Erde erscheint, wenn alle Kerzen endlich brennen, dann bedeutet das Freude, Ende des Leidens, Ende von Kampf und Krampf. Die altgedienten Axion Biblica wissen noch, wie das erste Liederbuch der Axion Biblica hieß. Nämlich wie? Lieder von Kampf und Herrlichkeit. Ich finde eigentlich ein sehr guter Titel. Denn genau das ist unser Christenleben. Wir sind noch im Kampf, aber wir erwarten die Herrlichkeit Gottes. In Jesus Christus, Zukunftsfreude. Daran wollen wir uns an diesem Weihnachten erinnern. Die zweite Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus geschieht freilich wiederum in verschiedenen Etappen. Zwei Beispiele aus dem Alten Testament, wohlbekannte Texte, Micha 5, Vers 1 zum Beispiel. Da steht, und du Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ist der Herr Jesus in Bethlehem erschienen? Ja. Sitzt er heute in Jerusalem auf dem Thron seines Vaters Davids, also man kann ja Netanjahu durchaus für einen guten Politiker halten, aber ob er jetzt gerade der Messias ist, würde ich doch bezweifeln. Zukunftsmusik. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herrscher sein soll. Oder das andere Beispiel, das der Herr Jesus selber zitiert, bei seiner ersten Predigt in seiner Heimatsynagoge aus Jesaja 61, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt und so weiter, um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden. So steht es in Jesaja. Aber wisst ihr was? Der Herr Jesus unterbricht seine Lektüre genau an der richtigen Stelle. Er liest nur vor, um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Punkt. Den Tag der Rache hat er noch weggelassen. Das ist Zukunftsmusik. Ist das ein Trost, zu trösten, die traurigen Rache? Nun, das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber wir müssen sehen, wenn der Herr Jesus wiederkommt und Gerechtigkeit schaffen wird, dann wird er die Ungerechtigkeit der Gottlosen beenden, die uns manchmal schier die Luft zum Atmen wegnimmt und manchem Christen auch das Leben kostet. Ich möchte jetzt das Endzeitbüro nicht noch viele Minuten lang offen halten, aber es scheint mir doch wichtig, dass wir das auch unterscheiden können. Vers 13 ist von der Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus die Rede. Sie geschieht zunächst einmal für die Gemeinde, die ihn erwartet. Hebräer 9, 28, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die auf ihn warten. Hebräer 9, 28. Die Weihnachtszeit erinnert uns, wir lieben nicht nur die erste, wir lieben auch seine zweite Ankunft, seine zweite Erscheinung. Im letzten Brief, den wir vom Apostel Paulus in der Heiligen Schrift haben, im letzten Kapitel dort, 2. Timotheus 4, sagt er in Erwartung seines baldigen Todes: Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht alleine mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Paulus am letzten, 2. Timotheus 4, Vers 8. Wir lieben seine Wiederkunft. Und die Offenbarung informiert uns dann, dass jedes Auge ihn sehen wird. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und es werden wehklagen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Okay, soweit an dieser Stelle über die Zukunft. Halten wir fest, dass die Nachricht vom zweiten Weihnachten, von der Wiederkunft des Herrn Jesus, frohe Botschaft ist. Der Siegeskranz liegt uns bereit. Halten wir ihn fest, wie es in der Botschaft an die Gemeinde von Philippi heißt: Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Offenbarung 2, Vers 10. Das ist Zukunft. Vergangenheit, Zukunft. Jetzt kommen wir noch zur Gegenwart. Zu heute. Der Apostel Paulus schreibt hier darüber, wie wir heute ein geistliches Leben führen können, wie wir heute leben sollen, die wir zwischen der ersten und zweiten Ankunft des Herrn stehen. Auch das verschweigt er uns nicht. Wir finden da zum Beispiel in Vers 12, dass die Gnade uns unterweist, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. In Vers 14 heißt es, dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Mit unseren eigenen Worten können wir jetzt zum Beispiel sagen, die Gnade Gottes ist erschienen, sie leitet uns jetzt an, jeden gottlosen und lustsüchtigen Lebensstil hinter uns zu lassen, besonnen zu sein, gerecht und gottesfürchtig. Wer auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus wartet, der ist motiviert dazu und er hat die Kraft dazu. Allerdings nicht aus sich, niemals, sondern immer aus Jesus. Jede geistliche, echte geistliche Regung in deinem Leben verdankst du dem Herrn Jesus Christus, Darum lehrt er uns auch so deutlich in Johannes 15, dass wir verbunden bleiben müssen als Reben mit dem Weinstock. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, ehrlich gesagt, ich kann viel ohne Jesus tun, aber nichts Gescheites. Wenn irgendetwas geistliche Qualität hat, dann ist es vom Herrn und ich danke meinem Erlöser dafür. Die erste Erscheinung des Herrn Jesus diente dazu, dass er sich ein Eigentumsvolk erkaufte durch seinen Opfertod. Und diese Gemeinde für sich zu reinigen, wie es hier heißt. Das typische menschliche gesetzlose Leben ist bei seinen Kindern ausgetauscht zu einem neuen Leben mit guten Werken. Die guten Werke machen nicht das neue Leben. Sie sind das Ergebnis des neuen Lebens. Gute Werke machen kein neues Leben. Sie sind das Ergebnis des neuen Lebens. Es ist doch gut, dass wir nicht orientierungslos durchs Leben gehen. Wer leitet uns an? Die Gnade Gottes, Vers 11. Die Gnade Gottes in unserem Leben, das ist heilsam. Das Gesetz Gottes ist gut, aber unser alter Adam kommt uns immer noch in die Quere. Und deswegen unterweist uns Gott mit seiner vergebenden Gnade. Römer 7, Vers 14, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin, nicht wahr, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Dank dem ersten Advent des Herrn Jesus ist das Sündenproblem gelöst. Das zweite Kommen wird dann auch unseren Kampf mit dem alten Adam beenden. Und es wird in den Sieg durch den Herrn Jesus Christus verschlungen werden. Wir sehen, dass wir durchaus zu einem gottwohlgefälligen Leben aufgefordert sind, nach seinem Gebot und seiner Verheißung, weil wir Gottes Liebe erfahren haben. Wir leben besonnen, ohne Panik, ohne Angst, Panik, Wut, Panik, Herrschsucht, Panik, weil wir die Gnade und Herrlichkeit unseres Herrn Jesus kennengelernt haben. Das ist adventliche Seelsorge für das aufbegehrende, wütige Herz, wie für die ängstliche und verzagte Seele gleichermaßen. Sind denn jetzt Gottes Gebote eigentlich leicht oder schwierig zu halten? Ganz klar, beides. Unmöglich zu erfüllen für den alten Adam. Andererseits, würden alle Menschen nach Gottes Ordnung leben, das wäre ja das Paradies auf Erden. Das Neue Testament sagt, das Gesetz ist heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Gottes Gesetz ist eine gute Sache. Aber weil der alte Mensch den Forderungen Gottes nicht nachkommen kann, hilft der Heilige Geist unserer Schwachheit auf. Römer 8, Vers 26. Wir sagen ja manchmal, wenn wir so eine der Lieblingssprachen sprechen, nämlich die über andere sprechen, weißt du, das ist ein gesetzlicher Christ. Schon mal gehört? Ich mag das Wort nicht so recht. Könnte man nicht besser sagen, Heuchelei? Ein Freund von mir hat erzählt, das muss so in den 80er Jahren gewesen sein, von einem Besuch nach dem Gottesdienst und ihr erinnert euch vielleicht noch, in den 70er, 80er Jahren haben die Christen eifrig diskutiert, ob ein Christ ein Fernsehgerät zu Hause da haben darf oder nicht. Also man hat nicht über den Inhalt der Sendungen geredet, sondern über den Kasten. Und in der Gemeinde war das ganz klar, nein, ein Christ darf keinen Fernseher haben. Und dann war mein Freund also in der Familie, man hat gegessen, dann kamen die Kinder, du, komm mal mit. Dann sind die in den Estrich gegangen. Und was stand da oben? Das Fernsehgerät. Im Wohnzimmer nicht. Könnte man das Heuchelei nennen? Mein Punkt ist, Gott hat uns nach diesen Versen hier nicht von der Gesetzlichkeit befreit, sondern von der Gesetzlosigkeit. Habt ihr das gemerkt? Von der Gesetzlosigkeit. Der Lohn der Sünde ist schwer zu ertragen. Wir sind befreit, um in Gottes Ordnungen zu leben. Wir sollten das Beispiel, was ich gebracht habe, da sollte man lieber von Heuchelei reden, anstatt von Gesetzlichkeit. Ich möchte euch noch zwei Beispiele dazu bringen, um den Unterschied zu erklären. Es sind keine geistlichen Beispiele, es sind Beispiele aus dem Lebensalltag. Ein Beispiel für ÖV-Benutzer und das andere für Autofahrer. Es ist jetzt ziemlich genau 6 Jahre her. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das war die dritte Adventswoche 2013, als hier im Raum Bern 4 Menschen im Zusammenhang mit den SBB ums Leben oder BLS ums Leben gekommen sind. Einer von diesen hatte verbotenerweise die Gleise überquert. Und das ist tragisch. In der Zeitung war dann zu lesen, ich zitiere, die Lösung sei so einfach. Während der Rush Hour müssten Bahnangestellte mit Westen patrouillieren, dann würde niemand mehr über die Gleise rennen. Frage, ist das die richtige Lösung? Nein. Die richtige Lösung liegt nicht bei dem Bahnbetrieb, sondern bei den Bahnkunden. Da steht groß und deutlich, Überschreiten der Gleise verboten. Punkt. Und daran sollte man sich halten. So einfach geht das. Dann würde niemand überfahren. Das andere Beispiel für die Autofahrer. Die berühmte Diskussion, nicht wahr? Zu schnell gefahren, geblitzt. Ich gebe zu, ich bin auch schon geblitzt worden. Ja, nicht nur einmal, sogar zweimal. Einmal war ich 2 Kilometer zu schnell und das andere Mal 1 Kilometer zu schnell. Was soll ich jetzt tun? Schimpfen über die Polizei und über die Geldmacherei und so weiter und so weiter. Ich sage euch was, der Fehler lag bei mir. Ich habe den Fehler gemacht, weil ich zu schnell gefahren bin. Hätte ich mich an die Ordnungen gehalten, wäre ich nicht geblitzt worden. So einfach geht das. So, jetzt könnt ihr euch den ganzen Nachmittag über dieses Beispiel ärgern, wenn ihr wollt. Gottes Ordnungen sind uns gegeben, damit wir gut und gottselig leben können, durchs Leben gehen können. Ich liebe sein Gebot, weil es mich ihm ähnlich macht. Und ich liebe es, weil es leicht ist, befreiend von dem schweren Joch der Sünde. Dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, Vers 3. Wer so lebt, der kann nämlich auch fleißig sein in guten Werken. Er ist nämlich von sich selbst befreit und kann für andere leben. Ist das nicht genau, was der Herr Jesus gemacht hat? Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Aber der Herr Jesus hat einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt für dich und mich. Viel mehr als nur gute Werke. Und so wollen wir heute durchs Leben gehen. Gerettet durch die Erscheinung des Herrn Jesus Christus auf der Welt, in Erwartung auf sein Wiedererscheinen. Wir feiern Weihnachten zwischen gestern und morgen. Wir danken ihm für seine Gnade und wir preisen seine Herrlichkeit, die uns Zukunft gibt. Das Fest an sich, der Geburt des Herrn Jesus, ist ja nur Erinnerung und es wird bald wieder vorbei sein. Aber der Herr Jesus kommt auch wieder in Herrlichkeit. Unser Leben ist also ein Leben praktisch in permanenter Adventsstimmung. Denn wir beten mit dem letzten Satz der Schrift: Komm, Herr Jesus, komme bald. Amen.